So, einer der schönen Tage in den Jugendbibeltagen ist dieser Tag, an dem wir die Aktivitäten machen. Im Freien ein bisschen entspannen können, vielleicht spielen oder sonst irgendwelche sportliche Aktivitäten durchführen können. Und heute ist eben dieser Tag. Und dieser Tag geht meistens, wie wir schon auch gewohnt sind, zu Ende mit einer gemeinsamen Abendandacht, die wir auch jetzt wieder gemeinsam halten wollen. Ja, ich freue mich über diese Zeit, über diese schöne Zeit, die wir immer wieder haben hier und auch über diesen Abend. Wir wollen diese Jugendstunde oder diese Stunde wieder mit dem Wort Gottes verbinden, aus dem Wort Gottes lernen und auch für uns persönlich etwas nehmen. Wir haben uns Gedanken gemacht über diese Stunden hier im Freien und haben es dann so auch festgelegt, dass wir diese Stunde gemeinsam mit, also zwei Brüder, ich und auch Bruder Helmut machen werden. Und wir werden uns das ein wenig aufteilen. Und diese Gedanken, die wir heute Abend betrachten, also aufteilen in zwei gewisse Abschnitte. Beginnen wollen wir mit diesem Abschnitt aus 2. Petrusbrief, Kapitel 3, der eigentlich weitergeht in unseren Petrusbrief-Betrachtungen. Und ich möchte diesen Abschnitt hier erstmals lesen, 1. Petrus, Kapitel 3, vom Vers 1 bis Vers 7. Hier heißt es: Desgleichen sollen die Frauen ihren Männern untertan sein, auf dass auch die, so nicht glauben an das Wort, durch der Frauenwandel ohne Wort gewonnen werden, wenn sie ansehen euren keuschen Wandel in der Furcht. Ihr Schmuck soll nicht auswendig sein mit Haarflechten und Gold umhängen oder Kleider anlegen, sondern der verborgene Mensch des Herzens unverrückt und sanft mit stillem Geiste. Das ist köstlich vor Gott. Denn also haben sich auch vor Zeiten der heilige Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und ihren Männern untertan waren. Wie die Sarah Abraham gehorsam war und hieß ihm Herr, deren Töchter ihr geworden seid, so er wohltut und euch nicht lasset schüchtern machen. Desgleichen ihr Männer wohnt bei ihnen mit Vernunft und gebet dem Weiblichen als dem schwächeren Werkzeuge seine Ehre, als die auch Miterben seien der Gnade des Lebens, auf das eure Gebete nicht verhindert werden. Wie ihr seht, ein sehr interessanter Abschnitt, der eigentlich an Menschen gerichtet ist, die verheiratet sind. Im ersten Step der Betrachtung kann man sagen, es richtet sich an diejenigen, die als Frau oder als Mann in der Familie die Position einnehmen müssen. Wir wollen das in Bezug auf unser Leben in Betracht ziehen. Was können wir als Jugendliche mit diesem Wort, das an Kinder Gottes im ehelichen Zustand gerichtet sind, eigentlich entnehmen? Und daher wollte ich so ein bisschen mit einem Gedanken beginnen und ein wenig erstmals ausholen. Wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, wo Unruhe, Ungewissheit und Not unsere Zeit, unsere Tage kennzeichnen. Die Dinge um uns herum, sie verändern sich immer schneller und schneller. Dadurch fühlt sich der Mensch immer mehr und mehr irgendwie unsicher in gewissen Bereichen des Lebens. Viele kommen mit dem Wandel, mit den Veränderungen der Zeit nicht zurecht und geraten in schreckliche Verzweiflungen ihres Lebens. Für unzählige Menschen ist die Zukunft, der Blick in die Zukunft eigentlich düster und ungewiss. Und sie können keine Hoffnung in dem Blick in die Zukunft finden. Das gegenseitige Vertrauen, das schwindet, das verliert an Wert unter den Völkern und bis hin in die Familien und in den Ehen hinein. Das Verhältnis zwischen Frau und Mann er wird gespannter. Der Mensch sehnt sich eigentlich nach dieser Geborgenheit, nach gewisser Sicherheit in seinem Leben, nach Vertrauen, nach jemandem, dem er vertrauen kann und dem vertraut wird. Und der Mensch sehnt sich nach einem gewissen Halt im Leben. Viele suchen diesen Halt, dieses Vertrauen in gewissen materiellen Wohlstand, wenn sie gewisse Positionen erreichen oder etwas, was ihnen das Leben angenehm macht oder sonst irgendwie. Andere in gewissen okkulten Praktiken, vielleicht in spiritistischen Sachen oder der ganze Horoskopgeschichte oder Magie oder sonst irgendwo. Andere suchen es auf andere Art und Weise und geraten in gewisse Sekten und kommen in Enttäuschungen und Verzweiflungen in ihrem Leben. Doch gibt es Menschen, die diesen Halt, diese Sicherheit, diese Geborgenheit, dieses Vertrauen in gegenseitiger Beziehung suchen. In Beziehung zu einer anderen Person. Und deswegen wäre unbedingt wichtig, dass die Grundlagen einer Beziehung richtig geprägt werden. Aber wir wissen, dass in unserer Zeit genau diese Dinge dem schnellen Wandel unterliegen und die Menschen eigentlich hier sehr, sehr verschiedene Wege gehen. Die Grundbedingungen für eine richtige Beziehung und darüber hinaus zu der Ehe, die sind gar nicht so richtig, wie wir es eigentlich erwarten müssten oder könnten. Und wisst ihr, das große Problem, wenn die Grundlagen für eine Beziehung, wenn die Grundbedingungen in Bezug auf Ehe oder partnerschaftliche Beziehungen verkehrt sind, dann kann ein Mensch auch hier auf diesem Gebiet im Grunde genommen sehr schnell enttäuscht werden und keine Sicherheit, keine Geborgenheit, kein Vertrauen finden. Wenn die Grundbedingungen in Bezug auf ein Eheleben, auf die Beziehung stark falsch ausgeprägt sind und die Grundregeln falsch sind, wenn die Weichen für die Zukunft falsch gestellt sind, dann wird der Mensch diese Geborgenheit in einer Person des Vertrauens niemals finden können. Die Absicht Gottes ist eigentlich ganz anders. Die Absicht Gottes in Bezug auf eine Ehe, auf ein Leben miteinander ist ganz anders. Gottes Wort sagt uns, die zwei, sie werden eins werden. Sie werden eine Einheit bilden. So, dass sie gemeinsam durch das Leben gehen, durch gute und böse Tage, durch Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten und in guten Zeiten zueinander halten und so weiter. Das ist das Prinzip Gottes. Leider entfernt sich die Welt von diesen Prinzipien immer weiter und weiter. Die Anschauungen werden ganz anders und die Bedingungen, die gelebt werden, die sind grundlegend anders, als Gott es für uns angedacht hat. Und dadurch werden eigentlich die Aussichten auf ein Eheleben, auf eine Heirat, auf eine Familie ganz, ganz anders. Sie verlieren an Aktualität, sie verlieren an Wert, sie verlieren an Ansehen und vor allem an einem Bedürfnis. Die Menschen sagen, ja, was bringt es mir, wenn ich verheiratet bin? Weil das Vertrauen in diese andere Person, das fehlt. Wir wissen aber aufgrund des Wortes Gottes, wer sein Leben, seine Beziehungen auf den Grundbedingungen des Wortes Gottes aufbaut, der kann damit rechnen, dass Gott seinen Segen dazu gibt und dass Gott ihm in dieser Welt, in dieser Zeit leiten und führen und segnen kann. Daher gibt es im Wort Gottes in der Bibel gewisse Anweisungen und Belehrungen in Bezug auf unser richtiges Verhalten zueinander. Ob es jetzt schon in der Ehe ist oder vor der Ehe. Und Gott zeigt uns durch sein Wort, wie wir junge Menschen in diesen Hinsichten richtig zu handeln haben. Wie ein Ehemann richtig leben soll im Verhalten gegenüber seiner Frau. Wie eine Ehefrau richtig ihr Leben führen kann, damit sie ein Segen dem Mann wird. Gottes Wort gibt uns diese Anweisungen, diese Anleitungen. Und wie wir es eben in 1. Petrus 3 gelesen haben, heißt es hier, desgleichen sollen die Frauen ihren Männern untertan sein, auf das auch die soll nicht glauben an das Wort, durch der Frau, Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden, wenn sie ansehen euren keuschen Wandel in der Furcht. Und dann Vers 7, desgleichen ihr Männer, wohnet bei ihnen mit Vernunft und gebt dem Weiblichen als dem schwächeren Werkzeug seine Ehre, als die auch Miterben seien der Gnade des Lebens, auf das eure Gebete nicht verhindert werden. So möchte ich in diesem Sinn zu dem eigentlichen Hauptgedanken kommen und das Thema über diese Jugendstunde, über diese Stunde hier im Freien setzen und sagen, das eigentliche Thema heißt so, jung sein und lebend in dieser Zeit dem Herrn gefallen. Unser Motto ist ja, jung sein und dem Herrn gefallen. Und ich möchte bewusst diesen Zusatz hinzufügen, lebend in dieser Zeit. Weil wir leben in einer Zeit, wie wir eben es betrachtet haben, wo diese Grundbedingungen Gottes, die der Herr für uns gestellt hat, ganz und gar verändert werden. Die Menschen leben nach Prinzipien, die ihnen gefallen und so, wie sie es sich vorstellen. Und das ist das große Problem. Aber lasst uns vielleicht ein wenig ausholen und erstmals auf den Beginn des menschlichen Lebens schauen. Gott sah bei der Schöpfung des Menschen, des Mannes, dass er alleine einsam ist. Und was tat Gott? Er schuf und gab ihm eine Gehilfin. 1. Mose 2, Vers 18. Lasst uns das ganz kurz nochmal lesen. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihm ist. Gott schuf ihm jemanden, der um ihm ist. Und mit diesem Geschöpf konnte der Mensch eigentlich Gemeinschaft haben. In dem ganzen geschaffenen Wesen, was Gott geschaffen hat, fand der Mensch keinesgleich, mit dem er eigentlich diese Gemeinschaft, diese Verbindung haben konnte. Er fand niemanden, dem er sein Vertrauen schenken konnte, in dem er sich geborgen fühlte. Und hier fügt Gott ihm jemanden zu, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und dieses System ist eigentlich Gott gewollt. Hier ist eigentlich die Grundregel verborgen und Gott macht es völlig richtig. Was macht Gott richtig? Drei Punkte, auf die wir ganz kurz stehen bleiben. Erstens, Gott gibt dem Mann eine Frau. Und damit ist die Voraussetzung für eine Fortpflanzung und für die Bildung einer Familie gegeben. Ich sage es ganz bewusst, Gott gibt dem Mann eine Frau. Und das tat Gott richtig. Zweitens, er gab ihnen die Liebe zueinander. Wir lesen auch in 1. Mose Kapitel 2, als Gott dem Adam die Eva zuführt, bringt und er sie sieht, zum ersten Mal sieht er diese Frau und sagt, da sprach Adam, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin heißen, darum, dass sie vom Manne genommen ist. Also er findet sofort Anschluss zu ihr. Und er wundert sich sogar und sagt, das ist ja ein Mensch, das ist ja meinesgleichen. Also gab Gott ihm die Zuneigung und die Liebe zu dieser Frau. Und Punkt 3, sie konnten gemeinsam weiter ihr Leben aufbauen. Sie konnten Gemeinschaft pflegen, sie konnten eine Ehe und eine Familie bilden, was gesund und richtig ist. Und das ist Gott gewollt und richtig. Wisst ihr, im Grunde genommen ist in unserer Zeit, in der wir leben, eigentlich sogar ein wenig gefährlich, über diese Dinge öffentlich klar zu reden. Man könnte ja jemanden als rassistisch oder religiös fanatisch oder sonst irgendwie abstempeln. Aber diese Tatsachen, die sind biblisch und wahr. Gott wollte es so und er hat es so eingerichtet. Und das hat seinen richtigen Lauf und seine Richtigkeit in all diesem. Doch wissen wir, dass leider im Laufe der Zeit, bedingt den vielen, vielen moralischen Entwicklungen, Umständen, bedingt dem Wandel der Zeit, den modernen Entwicklungen und auch genetischen Entwicklungen des Menschen, wurde der Mensch, der Charakter des Menschen verändert, geprägt, seine Ansichten und Gewohnheiten wurden geprägt. Selbst in unserer Zeit, jeder von uns lebt in einer ganz anderen Umgebung, in einem ganz anderen sozialen Umfeld, in familiären Verhältnissen, die unterschiedlich sind bei jedem von uns. Und wenn zwei dieser unterschiedlichen Menschen in unserer Zeit unterschiedlich geprägt zusammenkommen und eine Ehe bilden, dann kann es schon durchaus in einer Ehe dazu kommen, dass dort Missverständnisse, dass dort Meinungsverschiedenheiten, dass dort gewisse verschiedene Ansichten aufsteigen können. Das Interessante dabei ist, dass Satan, der Widersacher unserer Seelen, er wird versuchen, diese Gelegenheiten für sich auszunutzen. Wozu? Um Streit, Ärger, Hass und verschiedenen Unheil und Unfrieden in diese Ehen, in diese Verhältnisse dieser Menschen zu sehen. Aber Gott sorgte dafür durch sein Wort, dass er uns Anleitungen gibt, wie wir persönlich zu verhalten uns haben. Und darum dieses Wort in 1. Petrus 3. Die Frau lebe so und so, der Mann tue so und so. Damit es der Teufel nicht schafft, euch zu entzweien. Das ist wieder die Vorkehrung Gottes, die er an dieser Stelle uns Menschen gibt, damit wir friedlich, glücklich miteinander in dieser Welt leben können. Gott setzte eine gewisse Ordnung in Bezug auf diese Dinge und er traf Vorkehrungen und gab uns den Weg vor. Er wies uns durch sein Wort auf gewisse Pflichten, auf gewisse Vorrechte, auf gewisse Bedingungen, die wir zu erfüllen haben. Und jeder von uns, ob Mann oder Frau, hat diese Pflichten und diese Bedingungen zu erfüllen. Wenn nun ein Mensch dieses erfüllt, kann er damit rechnen, dass Gott zu ihm steht und ihm seinen Segen schenkt. Wenn aber ein Mensch bewusst diese Ordnung missachtet, wenn der Mensch bewusst aus dem Weg der göttlichen Weisungen geht, dann kann Zerrüttung und Unfrieden im Leben dieser Menschen entstehen. Und Gott kann darüber nicht seinen Segen geben. Gott zeigt uns aber durch sein Wort den Weg, den wir junge Menschen zu gehen haben. Und zwar, wir haben es eben in 1. Petrus gelesen, und da gibt es auch noch in Epheser zum Beispiel eine solche Anleitung fürs Leben, wo es heißt, die Frau sei untertan ihrem Mann und der Mann liebe seine Frau und so vieles mehr, wie die Verhältnisse eigentlich zueinander ausgeprägt werden sollen. Und das Wort Gottes gibt uns die Anleitung für dieses gemeinsame familiäre Leben. Gott sorgte in diesem Sinn für uns, dass wir richtig leben können, dass wir uns dem Worte Gottes entsprechend verhalten und wandeln können, damit er seinen Segen darauf legen kann. Wenn nun diese göttliche Ordnung mit aller Sorgfalt gelebt wird, ruht Gottes Segen auf unserem Leben. Wird die missachtet, bewusst umgangen, kann Gott uns seinen Frieden und seinen Segen nicht geben. Und die Menschen geraten genau in die Situation, wie wir vorher am Anfang das gesehen haben. Sie sehnen sich nach Geborgenheit, nach jemandem, dem sie vertrauen können, aber sie werden immer wieder enttäuscht, weil die Welt es ganz und gar in dieser Hinsicht anders geprägt ist. Daher werden durch Gottes Wort Frauen und auch Männer ermahnt, gottesfürchtig zu leben und einander die gebührende Ehre zu bringen, zu geben. Und hier heißt es, die Frau lebe so und so und der Mann liebe seine Frau. Desgleichen ihr Männer, wohnet bei ihnen mit Vernunft und gebt dem Weiblichen als dem schwächeren Werkzeug seine Ehre, als die auch Miterben sind der Gnade des Lebens, auf das eure Gebiete nicht verhindert werden. Gott zeigt uns, dass durch das Nichtbeachten der göttlichen Satzungen und Ordnung es dazu kommen kann, dass unsere Gebete verhindert werden. Und darum ermahnt uns Gottes Wort in dieser Hinsicht, macht das, wo Gott wohlgefällige, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Doch bei all diesem, und das ist der zweite Gedanken, den wir angehen wollen, ist es ganz, ganz wichtig, einen bestimmten Aspekt in diesem, in Bezug auf das Eheleben in Betracht zu ziehen. Eines der wichtigsten Aspekte für eine gesunde, glückliche und gesegnete Ehe ist eigentlich das oder die voreheliche Beziehungen zueinander. Und hier wollen wir ein wenig stehen bleiben. Man kann vielleicht sagen, jung sein, in dieser Zeit lebend dem Herrn gefallen. Euch allen sind die Zustände unserer Zeit sehr wohl bekannt. Ihr wisst, wie heute in der Welt getan wird, wie das Ganze locker gehalten wird, was Liebschaft, Partnerschaft, irgendwelche Liebeleien, gewisse Beziehungen gehalten werden in dieser Welt, in dieser Zeit. Und ihr Lieben, es kommt darauf an, wie wir uns in diesem Sinn verhalten. Und das hat Auswirkungen auf unser Eheleben. Und man kann sagen, in den vorehelichen Beziehungen, im Leben vor der Ehe, stellen wir im Grunde genommen die Weichen für die gesamte Zukunft unseres Lebens. Wir wissen, dass weltweit fast die Hälfte der geschlossenen Ehen heute sich trennen. Wir wissen, dass in vielen weltlichen Ehen oft sehr gespannte Verhältnisse herrschen. Dass Verhältnisse vorhanden sind, die kaum ausgehalten werden, bis es dann irgendwie zu einer Trennung, Scheidung kommt. Viele zerrüttete, kaputte Ehen, viele gequälte Familien, Kinder, wo um dieser Ursache willen leiden müssen. Viele Ehen, wo nichts anderes als Streit, Hass, Ärger und Not herrschen. Ihr Lieben, das kommt nicht von ungefähr. Das kommt nicht davon, dass man alles richtig getan hat. Der Mensch erwartet, dass er vor der Ehe leben, dass er sich gehen lassen kann, dass er alles ausnutzen, ausprobieren und ausleben kann, was ihm so gefällt, was ihm so in den Weg kommt. Und dann irgendwann mal bilde ich eine Ehe und dann bin ich glücklich. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Das geht nicht. Natürlich spielen in dem Leben einer jeden Ehe viele, viele Faktoren, Umstände und gewisse Dinge eine wichtige Rolle, die das Leben stark beeinflussen. Es können vielleicht gewisse Missstände sein, Krankheiten oder sonst etwas, was natürlich negativ auf die Ehe sich auswirkt. Aber das sind wahrscheinlich die wenigsten Dinge. Das meiste ist ein verkehrtes, Gott wohlgefälliges Leben, das sie davor geführt haben. Wir wissen, die Welt praktiziert das. Uneheliche Beziehungen, Partnerschaften, Liebschaften, sie haben im Laufe der Zeit das Leben einfach geprägt. Und dann wird es fast unmöglich und unvorstellbar, ein treues, ein rechtschaffenes und ein richtiges Leben zu führen. Vor einiger Zeit haben wir mit jemandem uns unterhalten und der erzählt mir, der hat es irgendwo gelesen, die Quelle weiß ich natürlich nicht. In gewissen gewissen Staaten in Amerika diskutiert man oder spricht man über eheliche Verhältnisse, die heißen Leasing-Ehe. Ihr wisst wahrscheinlich, was bedeutet Leasing, wenn man etwas ausleiht. Man kann ein Fahrzeug leasen, man kann gewisse Geräte leasen und so weiter. Man diskutiert darüber, dass man das einfach einführt. Man gibt dem Mensch die Möglichkeit, einen gewissen Vertrag zu schließen für eine gewisse Anzahl von Jahren. Und nach dieser gewissen Anzahl von Jahren, wenn das verlaufen ist, ist man wieder frei. Man ist gesetzlich nicht geschieden. Man kann machen, was man will. Man hat sich sozusagen eine Frau oder einen Mann ausgeliehen für eine gewisse Zeit. Stellt euch vor, wohin das Ganze führen kann. Wie schlimm, wie verdorben, wie verkehrt das Ganze ist. Und es ist auch kein Wunder, dass so viel Ärger, so viel Hass, so viel Falsches gerade auf diesem Gebiet herrscht. Und wisst ihr, ihr Lieben, angesichts dieser schwerwiegenden Umstände, die uns umgeben, angesichts dieser Verhältnisse, die in dieser Welt herrschen, die uns umgeben, die für die Weltmenschen Alltag sind, wäre es doch unbedingt notwendig zu prüfen, was ist denn das Richtige? Wie ist das richtig für uns? Was muss ich machen, damit das richtig in meinem Leben läuft? Und wisst ihr, genau das will Satan verhindern. Dass der Mensch niemals dazu kommt, sich richtig Gedanken darüber zu machen. Er möchte es verhindern, dass der Mensch das Richtige sucht. Sondern von seinen, wie wir es heute auch schon gehört haben, von seinen eigenen Interessen geleitet wird, von seinen eigenen Wünschen, Verlangen und so leben kann. Daher sollen wir als Gläubige, als Menschen, die Gott dienen, die die Wahrheit des Wortes Gottes kennen und erkennen, wirklich bewusst darauf achten, was richtig ist. Wo ist der Weg, den Gott uns eigentlich zeigen und in dieser Hinsicht vor Augen stellen möchte. Und Gottes Wort gibt uns gewisse Ratschläge, die wir jetzt in Betracht ziehen wollen. Lasst uns zum Beispiel eines dieser Schriftstellen aufschlagen, 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 15. 1. Johannes 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Eines der wesentlichen Bedingungen, auf die Gott einen besonderen Wert legt, ist die Liebe zu der Welt. Und das ist ganz wichtig für uns, sich von der Welt fernhalten. Sie ist der Anreiz dazu, dass wir genauso tun, wie sie tun. Und daher ist es durch Gottes Wort uns ein Appell. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisset ihr nicht, dass der Weltfreundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Weltfreund sein will, der wird Gottes Feind sein. Hier nochmal diese Bestätigung, die Welt und ein Kind Gottes, die passen einfach nicht zueinander. Konkret heißt das, nicht mit der Welt in Beziehungen eingehen. Gehe nicht mit der Welt in Beziehungen ein. Sie zieht dich zurück, sie zieht dich nach unten. Sie bringt dich womöglich von Gott und von deinem Gott dienen weg. Oft sind dazu Bekannte, Freunde, Schulkameraden so ein gewisser Anreiz dazu, die dich dazu verleiten, die dich dazu eigentlich anreizen, genauso zu tun, gleich zu tun wie sie. Und darum ist es wichtig, dass wir die Welt womöglich meiden, dass wir nicht Freundschaften in diesem Sinn, besonders Freundschaften auf Beziehungen bezogen, mit der Welt schließen. Denn es bringt nichts Gutes. Und in anderen Schriftstellen, die wir jetzt nicht unbedingt alle lesen wollen, zum Beispiel in Römer 8, Vers 7, und so geht Paulus auch auf die weltliche Verbindungen, auf die fleischliche Verbindungen ein und sagt, ihr sollt nicht fleischlich sein. Denn fleischlich gesinnt ist der Gegensatz von dem, was göttlich ist. Und diese fleischliche Gesinnung, die zieht uns rückwärts, die zieht uns von Gott zurück. Wir können vielleicht uns das so bildlich einmal darstellen oder vorstellen. Wenn ein Mensch sich bekehrt hat und eine gewisse geistliche Reichweite oder Tiefe oder Höhe erreicht hat und hier in diesem Stand ist und die Welt dort auf diesem Niveau ist, und er schließt jetzt eine Freundschaft, findet eine Freundin oder einen Freund in dieser Welt, schließt Beziehungen. Was ist leichter? Ist es leichter, dass dieser Mensch, dieser junge Mensch, der diesen Stand erreicht hat, diesen Untenstehenden nach oben zieht oder umgekehrt? Es ist doch viel leichter, dass der diese Höhe erreicht hat, nach unten gezogen wird als umgekehrt. Darum ist es wichtig, dass man diese weltlichen Beziehungen vermeidet und nicht eingeht. Manche machen das dann vielleicht im gewissen Sinn in Geheimen. Irgendwo verborgen, sodass andere es nicht wissen, dass es irgendwie nicht in die Öffentlichkeit kommt oder so. Ihr Lieben, hier geht es nicht um darum, irgendjemanden etwas vorzutäuschen oder vielleicht irgendwie sogar den Eltern oder sonst irgendwie den Geschwistern in der Gemeinde oder den Freunden aus der Jugend oder sonst irgendwas. Hier geht es darum, rechtschaffen vor Gott zu sein. Gott sieht es und vor ihm können wir das nicht verbergen. Und Gott zeigt uns, dass wer der Weltfreund ist, der kann zu einem Feind Gottes werden. Darum möchte ich an dieser Stelle noch ein paar weitere Ratschläge versuchen, aus dem Wort Gottes zu geben. Zum anderen ist es auch so, bei uns ist es jetzt 16 Jahre her und ja, ein paar Tage. 1. Juli 2000 haben wir geheiratet. Im Grunde genommen eine kleine gewisse Zeit von Erfahrung habe ich auch hinter mir. Ich denke, ein wenig kann ich dann schon über diese Dinge sprechen. Ihr Lieben, es gibt im Leben, auch zumindest bei mir so, aus meiner Erfahrung, gibt es immer wieder gewisse Dinge, die von mir anders gesehen werden wie von meiner Frau. Über gewisse Dinge sind wir uns manchmal gar nicht einig. Aber es gibt auch Dinge, über die wir gemeinsam beten. Und Das ist ganz wichtig, dass man wegen Dingen, die anders gesehen werden, nicht in Streitigkeiten kommt. Dass man nicht irgendwie in Ärger oder Abneigung gerät oder sonst irgendwas. Sondern, dass man offen darüber redet, dass man miteinander betet, dass man die Dinge vor Gott legt und gemeinsam einen Weg erstmals findet. Und wie wir auch gesehen haben oder betrachten, ist das oder das voreheliche Leben, die Beziehungen, die man da eingeht, die wirken sich auf das Eheleben aus. Auch ich da zu meiner Zeit vor der Ehe einige Fehler. Auch ich beging Fehler. Ich habe eine Freundin verloren. Nach einer gewissen Zeit habe ich eine Freundin sitzen lassen. Wisst ihr, manche Dinge hat man verkehrt getan. Gewisse Dinge vielleicht aus Unwissenheit. Gerade zu dem Zeitpunkt hat man wenig in der Öffentlichkeit in einer Botschaft predigt oder sonst irgendwo über diese Dinge gepredigt. Dieses Thema war irgendwie so ein bisschen, da hat man ein bisschen Abstand gehalten. Heute wisst ihr im Grunde genommen viel, viel mehr wie wir damals. Trotzdem rechtfertigt es meine Fehler nicht, dass ich das nicht gewusst habe oder dass ich heute sagen kann, ich habe es damals nicht gewusst. Gewisse Dinge, die man tat, die tun weh. Aber desto besser ist für euch, heute die Wahrheiten kennenzulernen, zu verstehen und richtig zu tun. Deswegen gibt man euch die Erfahrungen, die andere getan haben, einfach weiter. Und deswegen sage ich, ich möchte ein paar Ratschläge versuchen weiterzugeben. Und eines dieser Ratschläge ist so, und das habe ich aus einem Büchlein, wahrscheinlich werdet ihr es kennen, das heißt, kann dann Liebe Sünde sein, genau. Das fällt mir das nicht ein. Da heißt es, gründe nur dann eine Freundschaft, wenn du die Absicht hast, diesen Mensch als Ehepartner zu bekommen. Also gründe nur dann eine Freundschaft, wenn du die feste Absicht hast, diesen Mensch als Ehepartner zu bekommen. Und dann noch ein weiterer Ratschlag. Gründe keine Freundschaft mit einem Weltmensch. Du wirst nie darüber glücklich werden. Und, wie wir es auch schon betrachtet haben, du wirst mit Sicherheit heruntergezogen werden von deinem erreichten geistlichen Stand. Das wird dir nur zu einem Verhängnis werden. Darum gründe keine Freundschaft mit einem Weltmensch. Und dann ein weiterer Ratschlag. Wenn du eine Freundschaft gründest, dann aber nur in dem Herrn. Also gründe keine Freundschaft mit einem Weltmensch, aber wenn du schon eine gründest, dann soll sie in dem Herrn sein. Sprich, der dir gegenüber soll schon jemand sein, der Gott dient, der aus der Gemeinde ist, der Gott kennt, der Gottes Wort kennt und auch vielleicht unter Umständen bekehrt, wiedergeboren ist und so weiter. Es ist diese Bedingung, die hier eigentlich so zum Vorschein kommt. Weiter. Bete selber um Klarheit und Weisung Gottes in diesem Bereich. Also bete selber um Klarheit und Weisung Gottes in diesem Bereich. Und dann noch etwas. Biete dem gegenüber nicht in erster Linie die Freundschaft an, sondern mach den Vorschlag, für diese Angelegenheit gemeinsam zu beten. Also ich lese es nochmal. Biete dem gegenüber nicht in erster Linie die Freundschaft an, sondern mach den Vorschlag, für diese Angelegenheiten gemeinsam zu beten. Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Bereich bestimmt gewisse Einwände geben kann. Man kann sagen, ja, warum das und wieso, und es könnte ja auch anders gemacht werden, und man kann ja auch vielleicht einem Ungläubigen helfen und einen Unbekehrten kann man auch dazu führen. Heißt es ja hier in 1. Petrus, dass sie ohne Wort gewonnen werden und so weiter. Es mögen vielleicht unter Umständen auch solche Verhältnisse geben. Und es gibt es mit Sicherheit von Zeit zu Zeit auch sowas, dass quasi durch eine Freundschaft, durch einen gläubigen Mensch in der Freundschaft der andere zu Gott kommt und sich auch bekehrt. Aber ich denke, das ist die große Ausnahme und Seltenheit. In den allermeisten Fällen ist es grad umgekehrt. Und darum wird uns hier dieser Ratschlag gegeben: Meide die Welt, und wenn, dann soll es in dem Herrn geschehen. Und wenn in dem Herrn, dann soll es die Absicht haben, nicht Freundschaft zu haben, sondern wenn du dir bewusst bist, dieser Mensch ist dazu angedacht, mein Ehepartner zu werden. Das ist wichtig in diesem Bereich. Weil es eigentlich fürs Leben eine der wichtigsten Fragen ist. Frage den Herrn deswegen um Weisung, um Klarheit und bitte ihm eindringlich, dass er dich in dieser Hinsicht besonders klar führt. Nimm dir Zeit, darüber zu beten. Frage den Herrn anhaltend, bis du zu Gewissheit, Klarheit in diesem Bereich kommst. Alles andere kannst du vielleicht irgendwie loswerden. Du kannst irgendwie das verkaufen. Wenn du ein Haus gebaut hast und es dir nicht gefällt, kannst du das unter Umständen irgendwie verkaufen, auch wenn es vielleicht einen Verlust gegeben hat. Wenn wir ein Auto gekauft haben und es uns nicht gefällt, dann können wir das verkaufen. Wir können jeden Gegenstand irgendwie austauschen. Wir können es verkaufen oder unter Umständen irgendwie verschenken, abgeben oder sonst irgendwie. Aber in diesem Bereich gibt es das nicht. Wir wählen einmal, und wenn die Ehe geschlossen ist, die ist fürs Leben geschlossen. Die ist nicht austauschbar. Die ist nicht verkäuflich und nicht ersetzbar wie viele, viele andere Dinge dieser Welt. Darum nimm dir Zeit, darüber zu beten, und frage den Herrn anhaltend, bis du gewisse Klarheit darüber hast, dass der Herr dich auch in dieser Hinsicht führen und leiten kann. Und dann noch etwas. Wenn die Entscheidung gefallen ist, wenn du dich entschieden hast, wie auch immer, dann möchte ich dir sagen, grübel nicht darüber und versuche Negatives oder sonst irgendwas rauszufinden und rauszusuchen. Es wird dich herunterziehen. Ich habe so ein Beispiel jemandem schon erzählt, wo Bruder Nimtz das allererste Mal nach Kasachstan kam. Da waren gerade die ersten Leute, die von Kasachstan nach Deutschland wegreisten. Und er saß dann bei jemandem, der auch nach Deutschland wegfahren will. Und diese Person fragt dann Bruder Nimtz so: Ja, Bruder Nimtz, wie ist das eigentlich? Ist das richtig, dass man nach Deutschland, dass wir gläubige Menschen nach Deutschland ausreisen? Ja, ist das überhaupt von Gott gewollt? Ist es nicht verkehrt, dass die Gläubigen jetzt Russland, Kasachstan in dem Fall, verlassen und auswandern? Bruder Nimtz hörte das Ganze so eine Weile zu, und dann sagte er zu dieser Person: Sag mal, willst du eigentlich auch fahren? Nee, hast du eigentlich vor, auch zu fahren? Na ja, klar, ich habe schon die Fahrkarten sozusagen. Und dann sagt Bruder Nimtz: Na, was fragst du mich da? Wenn ich dir jetzt Nein sage, wirst du nicht fahren. Die Entscheidung ist gefallen, der Zug ist abgefahren. Weißt du, alles Nachgrübeln im Nachhinein, das bringt uns nur in Verwirrung. Und Gottes Wort sagt: Sei dir deine Meinung gewiss. Darum ist es ganz wichtig, dass man diesen Schritt bewusst überlegt und klar macht. Und wenn du entschieden hast, dann steh dazu und geh weiter. Wie gesagt, du kannst vieles in deinem Leben anders machen, austauschen oder sonst irgendwie, aber diese Sache nicht. Deswegen nimm dir Zeit. Entscheide nicht voreilig und zu schnell darüber, sondern frag den Herrn. Versuche in dieser Hinsicht richtig zu tun. Und dann noch etwas. In diesem Kapitel 3 heißt es hier oder appelliert Petrus direkt an die Frauen in erster Linie und sagt, desgleichen auch die Frauen sollen ihren Männern so und so Vorbild sein, dass der Mann schauend auf das Leben der Frau ohne Worte gewonnen werden kann. Ihr Lieben, dieses vorbildliche, keusche, richtige Leben. Wisst ihr, das zählt nicht nur in der Ehe. Das zählt schon weit, weit vor der Ehe. So dass, wie es hier heißt, der Mann ohne Worte, schauend auf das Leben, auf den keuschen Wandel der Frau gewonnen werden kann. Stellt euch vor, welch einen Wert es für euch Mädchen haben kann, wenn ihr ein Leben führt, das ohne Worte den Mann gewinnen kann. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Und genauso auch dieser Appell an die jungen Männer. Desgleichen ihr Männer, bringt den Frauen den gebührenden, quasi die gebührende Ehe und Liebe entgegen. Wissen, dass sie auch Miterben der Gnade sind. Was heißt das? Das heißt, dass die Jungs in diesem Bewusstsein leben, als das schwächere Geschlecht entsprechend zu behandeln ist. Und auch in ihrem Verhalten und Benehmen sich in diese Richtlinien fügen und halten. Und ich wünsche euch allen als jungen Menschen in dieser Welt, dass ihr ein Segen werden möchtet füreinander. Stellt eure Wege dem Herrn zur Verfügung. Lasst ihm über euer Leben walten. Am besten gebt euer Leben in die Hände des Herrn, in der Jugendzeit, und bittet ihm, dass er euch leitet, führt. Ihr werdet merken, dass der Herr manchmal euch Wege führt, die für euch nicht verständlich sind. Ein Josef führte er Wege, die er in seinen Schritten, die er gehen musste, überhaupt nicht verstehen konnte. Aber sie führten eigentlich auf das Ziel hinaus. Und Gott hatte diese Absicht, das Beste mit ihm zu tun. Aber in der Zeit, wo er diese ganzen Schwierigkeiten durchlebte, konnte er sich überhaupt nicht vorstellen und ahnen, was eigentlich Gott mit ihm vorhat. Und das ist das Schönste und das Beste, wenn ein junger Mensch es lernt, es schafft, sein Leben dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Auch das, was seine Zukunft mit dem Ehepartner betrifft, einfach in der Hand des Herrn legen. Ihm die Sorge überlassen, dass er für das Richtige sorgt. Und Gott wird uns nicht enttäuschen, Gott wird euch nicht in die falschen Wege und Bahnen führen. Mir wurde so ein Beispiel besonders wichtig und interessant. Ein afrikanischer Stammeskönig wurde einmal auf der Jagd von einem wilden Tier angegriffen. Ein Sklave oder sein Sklave, der dabei war, der tötete dieses Tier noch rechtzeitig, aber er konnte nicht verhindern, dass der König einen Finger verlor. Aufgeregt rief der Fürst: Wenn Gott gut wäre, hätte ich den Finger nicht verlieren müssen. Sein Sklave, der gläubig war, antwortete: Mein König, Gott ist gut und was er tut, ist vollkommen. Er macht niemals, niemals einen Fehler. Da geriet der König außer sich vor Wut. Er dachte nicht an das, was ihm dieser Mann getan hat und sein Leben gerettet hatte, sondern er ließ ihn ins Gefängnis werfen. Eine Zeit später wurde der König von fremden Kriegern gefangen genommen, die ihren Götzenmenschenopfer darbrachten. Als dieser König sollte dieses Schicksal erleben, da bemerkten die Feinde, dass ihm ein Finger fehlte und ließen ihn frei, weil es ein Fehlopfer war. Er taugte nicht als Opfer für ihre Götter. Nach seiner Rückkehr ließ der Fürst den Sklaven frei und empfing ihn gnädig. Mein Lieber, sagte er zu ihm, Gott war mir wirklich gnädig und gut. Ich wäre beinahe getötet worden. Nur weil mir ein einziger Finger gefehlt hat, ließ er mich frei. Der Weg des Herrn ist immer der beste. Aber dann sagt der König, aber eins verstehe ich doch nicht. Wenn Gott so gut ist, wie du es sagst, warum hat er dann zugelassen, dass ich dich vor Wut ins Gefängnis werfe? Mein König, antwortete der Sklave, wenn ich auch dieses Mal dich begleitet hätte, dann hätten die Feinde mich an deiner Stelle den Göttern geopfert, weil mir kein Finger fehlt. Versteht er? Selbst gläubige Christen, selbst den gläubigen Christen fällt es nicht jeder in jeder Situation leicht, den Weg Gottes zu verstehen. Aber Gott macht keine Fehler. Er führt uns recht. Und er wird jeden von euch recht führen, wenn ihr es lernt, euer Leben in seine Hand legen und sich führen und leiten von ihm lassen. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr euch von dem Herrn leiten, führen lassen möchtet, auch in Bezug auf diese ganz wichtige und wesentliche Angelegenheiten des Lebens, was die Ehe betrifft, was die Freundschaft betrifft und so weiter. Möge Gott euch da auch Weisung, Weisheit und Gnade geben, auch weiteren. An dieser Stelle gebe ich dann das Mikrofon weiter.